Kapitel 14 Die Kinder Israel. Josef hörte auf die Unterweisungen seines Vaters und fürchtete Gott. Er gehorchte des Vaters gerechten Lehren mehr, als seine Brüder es taten. Er bewahrte sie in seinem Herzen und gehorchte Gott aus Liebe. Das ungerechte Verhalten seiner Brüder bekümmerte ihn sehr, und deshalb bat er sie liebevoll, ihre bösen Taten aufzugeben und den richtigen Weg einzuschlagen. Aber dies erbitterte sie noch mehr gegen ihn. Josef hasste die Sünde und konnte ihr sündhaftes Verhalten gegen Gott kaum ertragen. Er sprach mit seinem Vater darüber und hoffte, seine Autorität würde sie zur Besserung bringen. Aber die Enthüllung ihrer Übeltaten machte sie noch wütender auf ihn. Sie kannten die große Liebe ihres Vaters für Josef und waren neidisch auf ihn. Ihr Neid entwickelte sich zu Hass, und schließlich waren sie bereit, ihn umzubringen. Ein Engel Gottes hatte zu Josef im Traum gesprochen, den er voller Unschuld seinen Brüdern erzählte.
»Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe.«
Da sprachen seine Brüder zu ihm,
»Willst du unser König werden und über uns herrschen?«
Und sie wurden ihm noch mehr Feind, um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach,
»Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir.«
Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm,
»Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen?«
Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Josefs Brüder wollten ihn töten. Doch schließlich begnügten sie sich damit, ihn als Sklaven zu verkaufen, um zu verhindern, dass er größer würde als sie. Sie glaubten, ihn für immer los zu sein, so dass er sie nicht mehr mit seinen Träumen belästigen könnte und diese sich nicht erfüllen könnten. Doch gerade den Plan, den sie verfolgten, setzte Gott außer Kraft, um das herbeizuführen, was sie eigentlich unbedingt verhindern wollten, nämlich, dass er Herrschaft über sie ausüben sollte. Gott ließ Josef auf dem Weg nach Ägypten nicht allein, sondern Engel bereiteten seine Ankunft vor. Potiphar, ein Beamter Pharaos, der Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern. Der Herr war mit Josef und alles glückte ihm, so dass er das Wohlwollen seines Herrn fand, der ihm seinen ganzen Besitz anvertraute. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank. Die Zubereitung von Mahlzeiten für einen Ägypter war für Hebräer ein Gräuel. Als Josef versucht wurde, vom rechten Pfad abzuweichen, Gottes Gesetz zu übertreten und seinen Herrn zu betrügen, weigerte er sich standhaft und bezeugte durch seine Antwort gegenüber der Frau seines Herrn die erhebende Kraft der Gottesfurcht. Er wollte das große Vertrauen seines Herrn nicht enttäuschen, der ihm alles anvertraut hatte, und sagte deshalb zur Frau seines Herrn,
»Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen?«
Er widerstand der Versuchung, den Weg der Gerechtigkeit zu verlassen und Gottes Gesetz durch Verführung oder Drohung mit Füßen zu treten. Als man ihn anklagte und fälschlicherweise eines gemeinen Verbrechens beschuldigte, verzweifelte er nicht. Da er sich seiner Unschuld und seines Rechts bewusst war, behielt er sein Vertrauen zu Gott. Und Gott, der ihm bisher geholfen hatte, verließ ihn nicht. Gefesselt wurde er in ein düsteres Gefängnis geworfen, Dennoch verwandelte Gott dieses Missgeschick in einen Segen. Der Kerkermeister fand Gefallen an ihm, und schon bald wurde ihm die Aufsicht über alle Gefangenen anvertraut. Hierin findet sich ein Beispiel für alle Generationen auf Erden. Obwohl wir Versuchungen ausgesetzt werden, sollten wir uns stets bewusst sein, dass Hilfe vorhanden ist. Wenn wir nicht bewahrt werden, ist es unsere eigene Schuld. Gott ist stets ein Helfer in der Not und sein Geist ist ein Schutzschild. Selbst wenn wir von den größten Versuchungen umgeben sind, gibt es eine Kraftquelle, zu der wir uns wenden können, um ihnen zu widerstehen. Wie stark war der Angriff auf Josefs Moral? Er kam von einer einflussreichen Person. Die Wahrscheinlichkeit, ihn verführen zu können, war sehr groß. Doch wie schnell und entschlossen leistete er ihm Widerstand und musste für seine Tugendhaftigkeit und Rechtschaffenheit leiden. Denn die Frau, die ihn auf Abwege führen wollte, rächte sich, weil sie seiner Tugend nichts anhaben konnte. Durch ihren Einfluss kam er ins Gefängnis und wurde zu Unrecht beschuldigt. Hier musste Josef leiden, weil er seine Rechtschaffenheit nicht aufgeben wollte. Er hatte seinen guten Ruf und seine Belange in Gottes Hände gelegt. Obwohl er eine Zeit lang leiden musste, um darauf vorbereitet zu werden, eine bedeutende Stellung einzunehmen, wachte Gott über den durch falsche Anklage angeschwärzten Ruf Josefs, der später, als Gott die Zeit für gekommen hielt, umso heller strahlte. Gott benutzte sogar das Gefängnis, um ihn zu erhöhen. Tugendhaftigkeit bringt zur rechten Zeit Belohnung. Der Schutzschild, der Josefs Herz umhüllte, war die Furcht Gottes, die ihn veranlasste, seinem Herrn gegenüber aufrichtig und gerecht und Gott gegenüber treu zu bleiben. Obwohl Josef zum Herrscher über das ganze Land erhoben wurde, vergaß er Gott nicht. Er wusste, dass er ein Fremder in einem fremden Land war, getrennt von seinem Vater und seinen Brüdern, die ihn oft betrübt hatten. Aber er glaubte fest daran, dass Gottes Hand seinen Weg gelenkt hatte, um ihn in diese bedeutende Stellung zu setzen. Weil er sich beständig auf Gott verließ, konnte er alle Pflichten seines Amtes als Herrscher über Ägypten treu erfüllen. Josef wandelte mit Gott und ließ sich nicht überreden, vom Weg der Gerechtigkeit und Gottes Gesetz abzuweichen, sei es durch Verführung oder Bedrohung. Seine Selbstbeherrschung und Geduld im Missgeschick und seine unerschütterliche Treue sind zum Nutzen aller Menschen berichtet, die nach ihm auf Erden leben. Als Josefs Brüder ihre Sünde vor ihm bekannten, vergab er ihnen uneingeschränkt und zeigte durch seine gütige, liebevolle Handlungsweise, dass er keinen Groll wegen ihres früheren grausamen Verhaltens gegen ihn hegte. Die Kinder Israel waren keine Sklaven. Ihr Vieh, ihr Land und sich selbst hatten sie nie an den Pharao für Nahrung verkauft, wie es viele Ägypter getan hatten. Aufgrund der Verdienste Josefs für das Königreich war ihnen ein Stück Land zugewiesen worden, wo sie mit ihren Herden und ihrem Vieh wohnen konnten. Der Pharao schätzte Josefs Weisheit in allen Dingen, die mit dem Königreich verbunden waren, besonders die Vorbereitungen für die langen Hungerjahre, die über Ägypten kamen. Ihm war bewusst, dass der Wohlstand des ganzen Königreichs dem weisen Handeln Josefs zuzuschreiben war. Als Zeichen seiner Dankbarkeit sagte er zu Josef:
Das Land Ägypten steht dir offen. Lass sie am besten Ort des Landes wohnen. Lass sie im Lande Goschen wohnen. Und wenn du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh.
Aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägyptenland wohnen und gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes, im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot, einen jeden nach der Zahl seiner Kinder. Der König von Ägypten forderte von Josefs Vater und seinen Brüdern keine Steuern, und Josef wurde erlaubt, sie großzügig mit Nahrung zu versorgen. Der König sprach zu seinen Beamten:
Schulden wir Josefs Gott nicht Dank für die reichliche Versorgung mit Nahrung? Verdanken wir es nicht Josefs Weisheit, dass wir so viel Vorrat angelegt haben? Während andere Länder verhungern, haben wir genug. Seine Führung hat das Königreich bereichert.
Als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, so daß von ihnen das Land voll war. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wußte nichts von Josef und sprach zu seinem Volk:
Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen.
Der neue König von Ägypten hatte erkannt, dass die Kinder Israel von großem Nutzen für das Königreich waren. Viele von ihnen waren fähige, verständnisvolle Arbeiter, deren Dienste er nicht verlieren wollte. Der neue König stellte sie auf die gleiche Stufe mit den Sklaven, die ihre Herden, ihr Land und sich selbst dem Königreich verkauft hatten. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Fronarbeit auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Sie zwangen die Frauen zur Feldarbeit, als wären sie Sklavinnen. Dennoch nahm ihre Anzahl nicht ab. Als der König und seine Beamten ihr beständiges Wachstum bemerkten, berieten sie sich und zwangen sie, täglich eine bestimmte Arbeitsmenge zu erbringen. Sie wollten sie durch harte Arbeit unterdrücken und hatten Angst, da sie ihr Wachstum nicht verhindern und ihren unabhängigen Geist nicht vernichten konnten. Weil ihre Absicht fehlschlug, verhärteten sie ihre Herzen und griffen zu härteren Maßnahmen. Der König befahl, alle männlichen Kinder sofort nach der Geburt zu töten. Die treibende Kraft bei dieser Sache war Satan, denn er wusste, dass unter den Hebräern ein Befreier aufstehen sollte, um sie aus der Unterdrückung herauszuführen. Satan dachte, er könne die Pläne Gottes zum Scheitern bringen, wenn er den Pharao dazu bewegen könne, die männlichen Kinder zu töten. Aber die Hebammen, die den Befehl ausführen sollten, fürchteten Gott, gehorchten dem König Ägyptens nicht und ließen die Knaben am Leben. Die Hebammen wagten nicht, die hebräischen Kinder umzubringen. Und da sie den Befehl des Königs nicht ausführten, wurden sie durch Gott gesegnet. Als der Pharao erfuhr, dass seinen Anweisungen nicht Folge geleistet wurde, wurde er sehr zornig und verschärfte seinen Befehl. Das ganze Volk wurde aufgerufen, Augen und Ohren offen zu halten.
Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben.
In der Zeit, als der grausame Befehl voll in Kraft war, wurde Mose geboren. Solange es ging, versteckte ihn seine Mutter. Dann fertigte sie aus Binsen ein kleines Boot, verstrich es mit Pech, damit kein Wasser in die kleine Arche eindringen konnte, und setzte es in das Schilf am Flussufer. Scheinbar unbekümmert hielt sich seine Schwester in der Nähe auf und beobachtete besorgt, was mit ihrem kleinen Bruder geschehen würde. Auch Engel beobachteten das Geschehen, damit dem unschuldigen Kind nichts zustieß, dessen liebevolle Mutter es mit ernsthaften Gebeten und unter Tränen Gottes Fürsorge anvertraut hatte. Diese Engel leiteten die Tochter Pharaos zu der Stelle am Fluss, wo das kleine Kind lag. Das seltsame kleine Boot erregte ihre Neugier, und sie ließ es von einer ihrer Dienerinnen holen. Nachdem sie den Deckel geöffnet hatte, sah sie ein liebliches Baby. Und siehe, das Knäblein weinte. Da hatte sie Mitleid mit ihm. Sie wusste, dass eine besorgte hebräische Mutter versucht hatte, durch diese einzigartige Methode das Leben ihres Kindes zu retten. Sofort beschloss sie, ihn als eigenen Sohn zu behalten. Moses Schwester lief schnell herbei und fragte:
»Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille?«
Die Tochter des Pharaos sprach zu ihr:
»Gehe hin!«
Voller Freude rannte die Tochter mit dieser glücklichen Nachricht zu ihrer Mutter und führte sie zur Tochter des Pharaos. Das Kind wurde seiner eigenen Mutter zur Pflege übergeben, und sie wurde für die Pflege ihres eigenen Kindes sogar noch gut bezahlt. Dankbar übernahm sie ihre jetzt ungefährliche, beglückende Aufgabe. Sie wusste, Gott hatte sein Leben bewahrt. Gewissenhaft nutzte sie die Gelegenheit, ihren Sohn für ein nützliches Leben zu erziehen. Sie unterwies ihn noch sorgfältiger als ihre anderen Kinder, denn sie war überzeugt, dass er für eine große Aufgabe bestimmt war. Durch ihre pflichtgetreuen Belehrungen erfüllte sie den kindlichen Sinn mit Gottesfurcht und Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie ließ in ihren Bemühungen nicht nach, sondern betete ernsthaft zu Gott, ihren Sohn vor allen verderblichen Einflüssen zu bewahren. Sie lehrte ihn, sich im Gebet vor dem lebendigen Gott, der allein hören und in jeder Not helfen kann, zu beugen, und versuchte, ihm die Sündhaftigkeit des Götzendienstes einzuprägen. Sie wusste, er würde schon bald ihrem Einfluss entzogen und seiner königlichen Adoptivmutter übergeben werden, bei der er von Einflüssen umgeben war, die seinen Glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde zerstören konnten. Doch die Belehrungen seiner Eltern hatten ihn geistig gefestigt und schützten ihn vor Selbsterhebung, Laster und Stolz inmitten des glanzvollen, zügellosen königlichen Hoflebens. Er besaß einen klaren Verstand und ein verständiges Herz. Die in der Kindheit empfangenen göttlichen Eindrücke gingen nie verloren. Seine Mutter behielt ihn, solange sie konnte. Doch als er ungefähr 12 Jahre alt war, musste sie sich von ihm trennen. Von diesem Zeitpunkt an wurde er der Sohn der Tochter des Pharaos. Damit war Satans Absicht zu Schanden geworden, denn er hatte gehofft, durch den Befehl des Pharaos den Plan Gottes und somit den einen vernichten zu können, den Gott zum Befreier seines Volkes bestimmt hatte. Aber gerade der Erlass, der die hebräischen Kinder zum Tode verurteilte, war von Gott benutzt worden, Mose in die königliche Familie zu bringen, bei der er die Vorzüge einer hervorragenden Ausbildung genoss und dadurch befähigt wurde, sein Volk aus Ägypten zu führen. Der Pharao beabsichtigte, seinen adoptierten Enkelsohn auf den Thron zu erheben. Er wurde zum Heerführer der ägyptischen Armee ausgebildet und führte sie im Kampf. Er war sehr beliebt, und man achtete ihn wegen seiner Weisheit und großen Geschicklichkeit in der Kriegsführung. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Die Ägypter hielten ihn für eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Engel unterrichteten Mose, dass Gott ihn zum Befreier der Kinder Israel erwählt hatte. Auch die Ältesten des Volkes wurden durch Engel informiert, dass die Zeit ihrer Befreiung nahe bevorstehen würde und Mose der Mann sei, den Gott für die Durchführung dieser Aufgabe benutzen würde. Mose glaubte, die Kinder Israel würden durch Waffengewalt befreit und er würde das hebräische Heer gegen die ägyptischen Armeen anführen und seine Brüder vom Sklavenjoch befreien. Aufgrund dieser Vorstellung war er auf der Hut, sich nicht durch seine Gefühle für seine Adoptivmutter oder den Pharao leiten zu lassen, damit es für ihn nicht schwieriger werden würde, unbeeinflusst zu bleiben, um den Willen Gottes zu tun. Der Herr bewahrte Mose, dem verderblichen Einfluss seiner Umgebung zu erliegen. Die Prinzipien der Wahrheit, die er in seiner Kindheit von seinen gottesfürchtigen Eltern gelernt hatte, vergaß er nie. Zu dem Zeitpunkt, zu dem er den Schutz vor dem verderblichen Einfluss des Hoflebens am meisten benötigte, trugen diese Lektionen aus seiner Kindheit Frucht. Er fürchtete Gott, er liebte seine Brüder so innig und achtete den Glauben der Hebräer so sehr, dass er seine Herkunft nicht verschwieg und auf die Ehre, ein Erbe der königlichen Familie zu sein, verzichtete. Als Mose 40 Jahre alt war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihm im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der in Unrecht war:
»Warum schlägst du deinen Nächsten?«
Er aber sprach:
»Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?«
Da fürchtete sich Mose und sprach:
»Wie ist das bekannt geworden?«
Und es kam vor den Pharao. Der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Der Herr führte ihn auf seinem Weg, und er fand eine Heimat bei Jethro, einem Mann, der Gott anbetete. Er war Schafhirte und Priester in Midian. Seine Töchter hüteten seine Herden, die jedoch bald unter Moses Obhut kamen, der eine der Töchter Jethros heiratete und 40 Jahre in Midian blieb. Mose war zu ungeduldig, als er den Ägypter erschlug. Er glaubte, das Volk Israel hätte begriffen, dass Gottes besondere Vorsehung ihn auserwählt hatte, um sie zu befreien. Doch Gott hatte nicht die Absicht, sein Volk mit Waffengewalt in die Freiheit zu führen, so wie Mose es sich vorstellte, sondern durch seine mächtige Kraft, damit ihm allein die Ehre zukam. Moses Tat wurde von Gott zur Durchführung seines Planes benutzt. In seiner Vorsehung hatte er ihn in die ägyptische Königsfamilie gebracht, bei der er eine gründliche Ausbildung erhielt, und doch war er aus der Sicht Gottes nicht darauf vorbereitet, dass ihm die Durchführung der großen Aufgabe anvertraut werden konnte, für die er ihn erwählt hatte. Mose konnte den Königshof und die Vorrechte als königlicher Enkelsohn nicht so schnell aufgeben, um Gottes besonderen Auftrag auszuführen. Er brauchte Zeit, um Erfahrungen zu machen und musste Not und Armut kennenlernen. Während er an diesem Zufluchtsort lebte, sandte Gott seine Engel, um ihn für seine zukünftige Aufgabe auszubilden. An diesem Ort lernte er die großen Lektionen der Selbstbeherrschung und der Demut aufs Genaueste. Er hütete die Schafe Jethros, und während er seine Pflichten als bescheidener Schafhirte erfüllte, wurde er von Gott zum geistlichen Hirten seiner Schafe, seines Volkes Israel, vorbereitet. Eines Tages, als Mose seine Herde in die Wüste führte und zum Berg Gottes, zum Horeb, kam, erschien ihm der Engel des Herrn in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und der Herr sprach:
Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.
Gott hielt die Zeit für gekommen, dass Mose den Hirtenstab mit dem Stabe Gottes vertauschen sollte, den Gott mit der Kraft zum Zeichen und Wunderwirken, zur Befreiung seines Volkes aus der Sklaverei und zum Schutz vor Feinden ausstattete. Mose willigte ein, die Aufgabe zu übernehmen. Als erstes besuchte er seinen Schwiegervater und bat um seine Zustimmung, mit seiner Familie nach Ägypten zurückzukehren. Aus Furcht, er würde die Begleitung seiner Frau und Kinder bei einer solch gefährlichen Aufgabe nicht gestatten, wagte er nicht, ihn von der Botschaft für Pharao zu unterrichten. Der Herr stärkte Mose und vertrieb seine Angst durch die Worte:
Ziehe wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten.